Ich bete noch einmal mit uns. Herr Jesus, so bitte ich dich jetzt, füll du meinen Mund, dass ich deinen Ruhm verkünde und rühre du unsere Herzen an. Amen. Ja, ihr Lieben, wir sind ja noch mittendrin in unserer Predigtreihe, 5 Teile, über das, was uns als Gemeinde verbindet, was uns trägt, die 5 Säulen der Gemeinde. Und heute sind wir im 4. Teil angekommen und diese Säule, das ist das Dienen, der Dienst. Wir hatten schon die Gemeinschaft, wir hatten, dass Gott redet, wir hatten Anbetung und dann nächstes Mal geht's noch um das Weitersagen. Das sind die 5 Säulen. Und heute habe ich uns 3 Punkte über dieses Thema Dienen mitgebracht. Dienen, warum? Das ist der erste Punkt. Dienen, aber wie? Und zum Schluss dienen, wozu? Dieses Wort dienen, das ist ein altes Wort, das gebrauchen wir nicht so oft in unserem Alltag. Und wenn ich dich frage, was hat das so für einen Klang in deinen Ohren, was sagst du dann? Ich glaube normalerweise nicht so einen super attraktiven Klang. Wenn ich jetzt frage, wer von euch möchte einen Kaffee haben, meldet euch mal. Ich glaube, dann gehen mehr Hände hoch, als wenn ich frage, wer von euch möchte einen Dienst übernehmen, meldet euch mal. Die Klos müssen noch geputzt werden. Also Dienst, das sagen wir manchmal, wenn wir uns so unterhalten, sagen, hast du heute noch Dienst? Musst du heute noch arbeiten? Es klingt nach Pflicht, aber es klingt nicht gerade nach Spaß, nach Freizeit, nach Genuss, nach Freiheit. Darum die Frage, wenn du an Dienst denkst, vielleicht an die Dienste, die du so machst, denkst du mit Freude daran oder eher nicht? Ich glaube, es gibt auch ganz unterschiedliche Dienste, manche angenehm, manche weniger. Wir treffen uns ja jetzt freitags immer hier schön zum Abendessen und dann, wenn wir fertig sind, so mit dem Abendessen und mit dem schönen Programm und alle sind so wohlig gesättigt und sitzen so ein bisschen dösig in ihren Sesseln, dann habe ich immer so ein bisschen einen Seufzer auf dem Herzen, weil ich weiß, jetzt muss ich noch sagen, okay Leute, jetzt auf zum Abwasch. Und wenn ich da fragen würde und sagen würde, wer hilft mit in der Küche, dann weiß ich, dann wäre die Begeisterung nicht so groß, darum frage ich sowas gar nicht. Am Ende einer Freizeit fragst du nicht als Leiter, wer putzt die Klos, weil sich dann von 100 Leuten vielleicht 3 melden, sondern du sagst, du und du und du, du machst das. Es wird einfach eingeteilt. Weil so ein Dienst, der ist zwar nötig, aber da kostet eben auch Überwindung. Das hat was zu tun mit Arbeit, sich dem Wohle aller unterzuordnen, sich vielleicht manchmal hinten anzustellen, auch mal zu verzichten, darauf der Erste zu sein. Da gehst du als Letzter nach Hause und räumst hinterher noch auf, was liegen geblieben ist. Oder du bist früh als Erster da und bereitest alles vor, damit die anderen sich an einen gedeckten Tisch setzen oder nach dem Gottesdienst, dass der Kaffee gekocht ist. Du tust Dinge, die vielleicht niemand sieht und niemand weiß, außer du selbst und Gott. Und wenn wir von Dienen reden, dann kommen wir nicht umhin, schon zu fragen, ja, wer will denn das? Auf der Arbeit, okay, das müssen wir, das ist unsere Pflicht, das wissen wir, davon leben wir. Aber am Wochenende und in der Gemeinde, wer braucht denn das? Da noch freiwillig zu dienen? Vielleicht nickst du jetzt auch ganz selig und sagst, ach ja, da bin ich ja drüber weg über diesen Punkt. Vielleicht bist du einfach schon zu heilig dafür, ja, dann fühl dich nicht angesprochen. Aber wenn du merkst, ja, du hast auch nicht immer Lust zu dienen, dann glaube ich, dann sind wir in guter Gesellschaft, weil den Jüngern von Jesus ging es ganz genauso. Und die haben sich nicht geniert, Jesus eine Frage zu stellen. Und zwar lesen wir in Lukas 22, es erhob sich ein Streit unter ihnen, wer von ihnen als der Größte gelten sollte. Er aber sprach zu ihnen, die Könige herrschen über ihre Völker und ihre Machthaber lassen sich Wohltäter nennen. Ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Vornehmste wie ein Diener. Denn wer ist größer, der zu Tisch sitzt oder der dient? Ist es nicht der, der zu Tisch sitzt? Aber ich bin unter euch geworden wie ein Diener, sagt Jesus. Und die Jünger fragen dann noch an anderer Stelle und sagen so, Jesus, wer darf denn mal im Himmel neben dir sitzen? Die sind ungeniert. Und Jesus sagt, ich bin aber unter euch wie ein Diener. Und da merken wir also, es ist uns nicht in die Wiege gelegt, diese Begeisterung zum Dienen. Da muss was passieren. Normalerweise wollen wir lieber vorne in der Schlange stehen als hinten. Und wenn das anders ist, dann braucht es dazu ein anderes Herz. Einfacher ist das nicht. Aber Jesus hat das deutlich gemacht und gesagt, es geht auch anders, wenn du eine Motivation hast, die von Herzen kommt, wenn du Dinge aus Liebe tust. Und dann lesen wir an einer anderen Stelle, das ist heute unser Predigtwort aus Johannes 13. Ist ein bisschen länger, aber hört mal gut zu. Da heißt es, vor dem Passafest erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater. Und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Da stand er vom Mahl auf, legte seine Kleider ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und zu trocknen mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Da kam er zu Simon Petrus. Der sprach zu ihm, »Herr, was wäschst du mir die Füße?« Jesus antwortete und sprach zu ihm, »Was ich tue, das verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach erfahren.« Da sprach Petrus zu ihm, »Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen.« Jesus antwortete ihm, »Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir.« Spricht zu ihm Simon Petrus, »Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt.« Spricht Jesus zu ihm, »Wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden, er ist vielmehr ganz rein.« Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder und sprach zu ihnen, »Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Denn ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr und der Gesandte nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr das wisst, selig seid ihr, wenn ihr es tut. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer jemanden aufnimmt, den ich senden werde, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat.« Der erste Punkt, dienen, warum? Die Antwort haben wir hier gehört, weil dienen das Wesen von Liebe ist. Das heißt, wenn du liebst, dienst du auch. Du kannst dienen, ohne zu lieben, das geht. Aber wenn du liebst, dienst du auch. Und wir hören hier, weil Jesus uns gedient hat. Das ist die Motivation, das ist, warum wir einander dienen sollen. Und es heißt ja hier in diesem Text, dieser eine Vers hat mich so, ist mir so ins Auge gesprungen, wo es heißt, er liebte die Seinen bis ans Ende. Er liebte die Seinen bis ans Ende. Das heißt, Jesus hat alles gegeben. Er hat nicht nur die Füße gewaschen. Sein ganzes Leben war Dienst. Und am Ende hat er sich aufgeopfert. Und dahinter steht diese geistliche Wahrheit, wen du liebst, dem dienst du auch. Und wen du sehr liebst, dem dienst du bis ans Ende. Und ich glaube, am besten nachvollziehen kann man das, wenn man an Eltern und ihre Kinder denkt. Eltern, die ihre Kinder lieben, opfern sich, wenn es sein muss, auch für ihre Kinder auf bis ans Ende. Geben alles für sie, aus Liebe. Und umgekehrt, Kinder, die für ihre Eltern da sind, tun es auch aus Liebe. Und so sollen wir als Glaubensgeschwister es auch machen. Wenn wir einander lieben, dann dienen wir auch, und zwar nicht erzwungen, nicht widerwillig, sondern mit Freude und aus Liebe, weil Jesus unser Vorbild ist. Das ist der erste Punkt, warum? Und der zweite Punkt, aber wie? Vielleicht denkst du, es gibt einfach Leute, die kann ich nicht lieben. Die sind mir so quer. Und die Antwort ist, dass wir hören, in seiner Liebe, in der Liebe von Jesus, kannst du. Und nur so können wir. Wenn wir diese Liebe nicht in uns haben, geht es nicht. Es kann sein, dass wir trotzdem dienen, aber aus falschen Motiven, mit kalter Hand, widerwillig oder weil es unsere Pflicht ist. Oder weil wir meinen, wenn wir Gutes tun, dann können wir dadurch Fleißpunkte im Himmel sammeln. Oder jemanden beeindrucken. Oder einfach das schlechte Gewissen in uns zur Ruhe bringen. Wenn wir uns und anderen beweisen, ich bin doch ein Guter. Ich tue doch was. Mir kann doch keiner was vorwerfen. Ich kümmere mich doch. Also dienen geht aus verschiedener Motivation, aber nicht jede Motivation ist gut. Und manche Motivation erstickt regelrecht Liebe, tötet Liebe. Und mancher Dienst scheinbar für den anderen ist in Wahrheit ein Dienst am eigenen Ego. Ein Lechzen nach Anerkennung, ein Schrei nach Liebe. Warum sieht mich denn keiner? Warum lobt mich denn keiner für das, was ich alles tue? Ich verhungere hier vor Sehnsucht, geliebt zu werden. Deshalb racker ich mich ab, um endlich gesehen zu werden. Dienen aber wie? Indem wir erkennen, es gibt nur eine gute Motivation und das ist Liebe. Und damit wir das können, so zu dienen, müssen wir verstehen, wir sind ja auch schon geliebt. Wir sind schon längst geliebt, ohne dass wir uns darum bemüht haben. Deswegen dürfen wir anderen dienen. Wir selbst sind reich, wertgeschätzt, wertvoll in Gottes Augen, weil er uns geliebt hat. Und deshalb, wenn wir uns nach dieser Liebe ausstrecken und auftanken lassen, dann haben wir auch etwas, was wir weitergeben können. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden. Er ist vielmehr ganz rein. Und dann stellt sich die Frage, was meint Jesus denn damit? Wer ist denn gewaschen? Gewaschen ist der, dem Jesus gedient hat. Fertig. Und was heißt es? Jesus hat uns die Sünden vergeben. Darin hat er uns gedient. Er ist ans Kreuz für uns gegangen. Darin hat er uns gedient. Und wer das angenommen hat, der ist ein Kind Gottes und wie Jesus sagt, völlig rein, wenn du das angenommen hast. Und dann müssen wir nichts mehr leisten, dass es genug ist. Wir müssen nichts leisten, um in Gottes Augen gut dazustehen. Wir müssen nichts leisten, damit Jesus uns liebt. Das tut er längst, unabhängig von dem, was wir leisten. Aber diese Wahrheit ist so groß und uns auch so fremd, weil wir es anders beigebracht bekommen, untereinander. Weil wir merken, wer fleißig ist und Besonderes leistet, ja, der wird auch anerkannt. Der bekommt auch Dank, der wird gesehen. Und deshalb ist es nötig, dass wir diese Liebe auch erfahren, die Jesus für uns hat, dass die in uns hineinkommt. Also müssen wir erstmal fragen, wie kommt denn diese Liebe in uns rein, wenn sie es noch nicht ist? Und die Antwort, die Jesus sagt, ist, bleibt in mir, bleibt in meiner Liebe, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und damit er in uns bleiben kann, muss er erstmal reinkommen. Und wir müssen ihn suchen, suchen von ganzem Herzen. Und dann sagt Jesus, wer meine Gebote hält, in den kommt meine Liebe rein und bleibt in ihm. Wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe, sagt Jesus. Und das ist was Interessantes, was uns auch, glaube ich, gar nicht so einleuchtet. Das heißt nämlich, ich muss mich gar nicht erst gut fühlen, muss nicht erst warme Gefühle haben für Gott oder für einen Mitmenschen, um anzufangen, was Gutes zu tun, um anzufangen zu dienen. Sondern Jesus sagt, wenn du es tust, dann kommt meine Liebe in dich rein. Wer in meinen Geboten bleibt und sie tut, in den kommt meine Liebe rein. Das heißt, einfach anfangen. Nicht aus dem Gefühl raus, sondern aus Gehorsam raus. Weil Jesus das so gesagt hat. Und dann werden wir merken, es wird unser Herz verändern. Wie wächst Liebe im Dienst füreinander, wo wir uns begegnen, wo wir füreinander da sind? Jemand, dem du nicht begegnest, wie willst du den lieben? Was ist dann Liebe? Ich glaube, am Beispiel von Familien sieht man das auch wieder sehr gut. Wenn in einer Familie alle in einem Alter sind, wo sie selbstständig sind, wo jeder sein Ding macht, dann sind das die Zeiten, wo es die Liebe am schwersten hat. Aber wenn die Kinder noch klein sind und wirklich anstrengend, ich kann ein bisschen ein Lied davon singen, wir haben ja drei Kleine, dann glaube ich aber, dass genau das die Beziehung so eng macht und dass das die Liebe wachsen lässt. Dass man so sehr miteinander jeden Tag verbunden ist. Dass man sich auch so sehr aneinander reibt. Und wir wissen ja, Reibung erzeugt Wärme. Und Reibung setzt Liebe frei. Und ich glaube, dass Gott das mit voller Absicht so gemacht hat, dass menschliche Kinder so lange brauchen, bis sie flügge sind. Wenn wir uns die Welpen angucken von den Hunden oder in der Tierwelt, die sind in einem halben Jahr flügge. Und ich bin überzeugt, das hätte Gott auch bei uns Menschen machen können. Dass wir schneller wachsen, schneller flügge sind. Aber hat er mit Absicht nicht gemacht. Warum nicht? Damit die Liebe nicht auf der Strecke bleibt. Weil damit wir eine feste Bindung aneinander bekommen, müssen wir uns aneinander reiben. Wir müssen durch dick und dünn gehen. Wir müssen auch aneinander leiden. Wir müssen uns auch streiten. Das gehört dazu, dass das Band der Liebe stark wird. Darum dauert es so lange. Und dann später im Leben, auch da merken wir das wieder, kommt eine Zeit, wo die Beziehung zwischen Eltern und Kindern nochmal wächst und intensiv wird. Und wann ist das? Im Alter. Wenn die Eltern alt werden und hilfsbedürftig, dann müssen sich die Kinder kümmern. Dann ist es wieder anstrengend. Aber das ist oft der entscheidende Zeitpunkt, wo Eltern und Kinder sich wiederfinden. Oft nach Jahrzehnten, wo man so nebeneinander und weit weg aneinander vorbeilebt, sich kaum sieht, aber dann ist die Zeit, wo man wieder zeigen kann, dass man füreinander da ist, dass wir uns lieben und wo wir auch die Möglichkeit haben, Dankbarkeit nicht nur in Worte zu fassen, sondern auch tatkräftig. Und ich glaube, dann wächst bei Kindern auch die Sehnsucht, etwas zurückgeben zu dürfen, weil man spürt, meine Eltern haben sich jahrzehntelang um mich gekümmert, jetzt darf ich was zurückgeben. Aber ich glaube, für Eltern ist es gar nicht leicht, sich einzugestehen und zu sagen, ich darf jetzt nicht zu stolz sein. Ich darf jetzt auch die Hilfe annehmen, weil ich nicht mehr alles selber tun und leisten kann. Aber wisst ihr was? Wer alles selber tun und leisten kann, der erlebt doch keine Liebe. Der wird autonom. Der macht sein Ding. Wir sind hilfsbedürftig, um Liebe zu empfangen. Und Gott hat uns mit als hilfsbedürftige Wesen geschaffen. Also durch gegenseitiges Dasein, durch Dienen, könnte man sagen, wächst die Liebe, wird sie freigesetzt, erzeugt sie Reibung. Und das ist eben nicht nur in der Gemeinde, in der Familie so, sondern auch in der Gemeinde. Wenn wir dienen, dann erfahren wir, wie viel Freude es macht, die Dankbarkeit des anderen zu erleben. Und der, dem gedient wird, der erlebt die Freude daran, dass er sieht, auch wenn ich nichts mehr leisten kann, werde ich um meiner selbst willen doch geliebt und gesehen. Und das ist diese Liebe, die die Bibel Agape nennt, die höchste Art der Liebe, die selbstlose Liebe, von der Paulus spricht, die den anderen höher achtet als sich selbst, ohne Leistung. Und so wächst diese Liebe durch das Befolgen der Gebote, durch das Dienen, sagt Jesus, und es wird mehr und mehr eine Inspiration, ein Schatz, eine Freiheit, wenn wir diesen Wert erkennen und keine lästige Angelegenheit. Und damit sind wir beim dritten Punkt, dienen wozu? Wenn wir es so machen, wenn wir Gott erlauben, durch die Nachfolge, durch den Dienst an unseren Herzen zu arbeiten, wohin führt uns das? Das verändert uns, das verändert unsere Gemeinde, das verändert unser Miteinander. Und zwar weg von uns selbst hin zum anderen. Und dann erleben wir, dass aus lauter Individualisten und Einzelkämpfer werden Mitstreiter und Teamplayer für Jesus, für eine gemeinsame Sache. Wir kriegen eine andere Mitte als unser Ego. Ich habe gerade ein schönes Buch gelesen, ganz dünn, mit dem Titel »Vom Glück selbstlos zu leben« von Tim Keller, wer das mal lesen möchte. »Vom Glück selbstlos zu leben«. Da geht es daran, wie wir durch unsere Nachfolge zu einer fröhlichen Selbstvergessenheit finden können. Dass man sich nicht mehr so um sich selber ständig dreht und sorgen muss, sondern fröhlich selbstvergessen. Und auch frei von Urteilen, frei von dem eigenen Urteil, dass man das Gefühl hat, ich mache nie genug, frei von dem Urteil anderer, die sagen, du machst nie genug, in dem Wissen, ich bin schon geliebt. Ich muss es niemandem mehr recht machen, um wertvoll zu sein. Ich möchte uns ein Beispiel vor Augen führen. Was ist denn Selbstlosigkeit, wenn wir davon reden? Ein Beispiel. Stell dir, wenn du dich ein bisschen für Sport interessierst, ist das vielleicht einfacher, stell dir eine Eiskunstläuferin vor, die an den Olympischen Spielen teilnimmt. Sie ist sehr gut und sie gewinnt am Ende Silber. Und die Silbermedaille ist für viele Athleten eine schwierige Medaille. Ich glaube, viele Silbermedaillengewinner sind hinterher enttäuscht, weil sie denken, oh, mir hat nur so viel gefehlt. Dann wäre es Gold geworden. Jetzt bei der Fußball-WM im Finale, die Verlierer, haben die sich gefreut über Silber? Nicht so, ne? Aber jetzt stellt euch mal vor, da ist also diese Eiskunstläuferin, sie hat Silber und sie ist so glücklich, sie ist so zufrieden, weil sie die Kür der Goldmedaillengewinnerin gesehen hat und davon begeistert war. Und weil sie sagen konnte, wow, die war wirklich besser als ich. Und es war so schön, ihr zuzuschauen. Ich liebe diesen Sport, das, was ich da gesehen habe. Stellt euch vor, jemand hat einen solchen Charakter, dass er einfach die Schönheit an seinem Sport mehr liebt als den persönlichen Erfolg. Dass er neidlos anerkennen und sich mitfreuen kann, wenn jemand anderes besser gewesen ist. Das ist eine Eigenschaft, die sehr selten ist. Aber wenn wir sowas sehen, dann merken wir, wow, was für ein Charakter. Und ihr Lieben, dazu möchte Jesus uns führen, dass wir Leute werden, die sich freuen können am Erfolg und am Wachstum anderer, auch in Bezug auf Kirche, auf Gottes Reich. Wenn wir sehen, in einer anderen Gemeinde läuft es richtig gut, dass wir uns darüber mitfreuen und dass wir nicht denken, ja, bei uns läuft es ja nicht so gut. Wo immer Jesus verkündigt und gefeiert wird, da dürfen wir uns so mitfreuen, als wären wir selber dabei. Warum ist denn das so wichtig, dass wir selber dabei sind? Freuen wir uns mit. als wären wir selbst betroffen. Das ist das Glück einer Jesus-zentrierten Selbstlosigkeit. Ich kann anfangen, mich über Dinge zu freuen, die nichts mit mir zu tun haben. Für den anderen. Und das, glaube ich, ist für uns alle ein Lernfeld. Das ist Neuland. So kommen wir nicht auf die Welt. Aber dahin möchte Jesus uns führen, dass wir darauf verzichten, uns selbst jeden Tag zu beurteilen, uns beurteilen zu lassen, in dem Wissen, Jesus hat alles getan, wir sind rein. Wir dürfen uns einfach freuen an allem, was er tut, an uns oder an anderen. Und das ist so anders als das, was wir in der Welt sehen. In der Welt wird immer geguckt, nicht wer du bist, sondern auf deine Lebensleistung. Danach wirst du beurteilt. Aber wenn wir das annehmen, was Jesus getan hat, dann sieht Gott uns an als seine Kinder und sagt, du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, ich freue mich an dir. Punkt aus. Hat nichts damit zu tun, was du leistest. Und das ist befreiend. Und wenn wir uns vor Augen führen, wenn Gott das sagt, was ist die Meinung anderer wert? Was ist meine eigene Meinung dagegen? Was ist die Meinung anderer wert? Und damit dieses Wissen nicht ein totes Wissen ist, ihr Lieben, müssen wir das immer wieder auch erleben, dass es so ist. Und wo erleben wir das? Das erleben wir in der Begegnung miteinander. Das erleben wir im Dienen. Darum auch diese Predigtreihe, diese 5 Säulen der Gemeinde, die sind praktisch. Im Gebet, im Gottesdienst, in der Gemeinschaft, in der Anbetung, im Dienen und im Weitersagen, da erleben wir diese Kraft. Da wird sie lebendig. 3 Punkte waren das. Ich möchte es nochmal zusammenfassen. Erstens, dienen. Warum? Allein aus Liebe. Machen wir uns frei von falschen Zwängen. Allein aus Liebe. Jesus hat uns zuerst geliebt und zuerst gedient und alles erfüllt, was uns fehlt. Das zweite, dienen aber wie? Nur in seiner Liebe. Und wie kommt sie in dich hinein? Fang an zu dienen aus Gehorsam und sie wird wachsen. Und dann das dritte, dienen wozu? Damit Gottes Reich wächst, damit uns und anderen geholfen wird, damit wir frei werden von Selbstverurteilung und das Glück einer fröhlichen Selbstvergessenheit kennenlernen. Und ich möchte jetzt am Schluss, damit das nicht so theoretisch bleibt, möchte ich uns noch 3 Aufgaben mitgeben, analog zu diesen 3 Fragen. Wir haben ja gleich eine Zeit des Gebets und da können wir gleich über diese Aufgaben nachdenken und sie ins Gebet mitnehmen. Die erste Aufgabe ist, mach dir gleich im Gebet bewusst, wie Jesus dir gedient hat. Führ dir das vor Augen und sag ihm Danke. Ich glaube, das wird etwas im Herzen zurechtruckeln. Das zweite ist, überprüfe deine Motivationen. Warum dienst du? Um deiner selbst willen oder für andere? Aus einem Mangel heraus oder aus einem Überfluss heraus? Prüfe deine Motivation und bitte Jesus um dieses gehorsame Herz. Und wenn du noch gar keinen Dienst hast, dann überleg mal, hättest du nicht Freude, dich irgendwo einzubringen? Wo könnte das sein? Und die dritte Aufgabe, wo siehst du, dass jemand anderes einen Dienst tut, aber du konntest dich bisher nie mit ihm freuen? Warst erfüllt von lauter Kritik. Vielleicht hat er es nicht so gemacht, wie du dachtest, dass es gut ist. Bitte Gott um ein selbstvergessenes Herz. Mach dir bewusst, dass ihr an der gemeinsamen Sache arbeitet, an Gottes Kirche. Und fang an, dich mitzufreuen und sag Dank für alles und jeden, der sich einbringt in die Gemeinde. Also gehen wir ins Gebet. Amen.